Vor einiger Zeit unterhielten wir uns in einer kleinen Gruppe von Leuten über Computerprogramme und Spiele, Filme, die man so gut illegal aus dem Netz herunterladen kann oder Kopien von Freunden bekommt. Und einer, der sagte, dass er davon Hunderte besitzt, der sagte dann im Gespräch unter anderem Folgendes, und das sind drei Zitate, die ich auch in anderen Zusammenhängen, wenn es um das Thema »Du sollst nicht stehlen« geht, immer mal wieder gehört habe. Ich weiß nur, sagte er, dass ich mir sonst diese Sachen gar nicht leisten könnte. Das war das erste Zitat. Zweites Zitat, es tut ja keinem weh. Und das dritte, irgendwie ist es ja schon Unrecht. Das Thema unserer Predigt, halte dich beim Erwerb deines Eigentums an die Regeln. Und wir haben vorhin von Ulrike Hoffmann das schon vorgelesen bekommen, die ganzen 10 Gebote, wie sie uns im 2. Buch Mose aufgeschrieben sind. Und dieses Gebot ist so schlicht, so simpel, 4 Worte, wenn man das vergleicht mit irgendwelchen Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft, zum Beispiel die Einfuhr von Karamellbonbons, das sind über 25.000 Worte, die dafür gebraucht werden. 4 Worte, du sollst nicht stehlen. Unmissverständlich. Wenn wir uns anschauen, wie die Gebote Gottes, die er seinem Volk gegeben hat und die für ihn so eine ganz zentrale Rolle in der Beziehung zum Menschen stehen, dann ist es schon auffällig, dass uns tatsächlich die zweite Tafel oder die zweite Rangfolge, könnte man auch sagen, der Gebote weitaus geläufiger ist als die erste oft. Vielleicht trifft das für Sie nicht zu. Vielleicht wissen Sie, dass die 10 Gebote sozusagen aus 2 Tafeln bestehen. Die eine Tafel, das sind Gebote, die beziehen sich darauf, wie kann ein Mensch Gott gegenüber leben? Wie kann er sein Leben Gott gegenüber ordnen? Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen beispielsweise. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, der ich dich gerettet habe und in die Freiheit geführt habe. Das sind die Gebote der ersten Tafel. Und dann die zweite Tafel beginnt mit dem Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Und dann gibt es die sehr bekannten Gebote, die noch danach folgen, unter anderem, dass du sollst nicht stehlen. Und die Regeln, die Beziehung des Menschen mit anderen Menschen, das Zusammenleben in der Gemeinschaft. Und beide Tafeln tragen eine große Verheißung. Die tragen eine große Verheißung. Die erste Tafel trägt die große Verheißung der Gnade Gottes, die mit Menschen über tausende von Generationen geht. Treue und Liebe werden dir folgen über tausende von Generationen, sagt Gott, in Bezug auf Menschen, die Gott von Herzen lieben. Und auch in der zweiten Tafel, in der die sozusagen praktischen Dinge jetzt des Miteinanders regelt, gibt es eine Verheißung, die, glaube ich, nicht nur auf diesen einen Vers bezogen ist. Da heißt es in diesem ersten Gebot der zweiten Tafel, nämlich in dem Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, da wird eine Verheißung angesprochen, damit du lange lebst in dem Land, das ich dir schenke. Man könnte das auch so sagen, damit dein Leben gelingt. Dafür sind diese Gebote gesagt. Die sind nicht da, um dich zu knechten, um dich einzusperren und dich in die Enge zu führen, sondern sie sind da, damit du leben kannst. Das ist der Wunsch Gottes, dass dein Leben gelingt. Und genau darum gibt er uns Gebote. Wir schauen uns mal an, was bedeutet das im Einzelnen schon zu biblischen Zeiten. Das erste unter dem Stichwort Gelegenheit macht Diebe. Auf was zielt das Gebot? Das erste Sachdiebstahl. Ganz klar, das wird beispielsweise in Exodus 21 dann ein bisschen näher ausgeführt. Da geht es darum, wenn Tiere gestohlen werden, wie man das wieder zu ersetzen hat und Ähnliches. Ich denke, wenn wir das so auf uns beziehen, dann sind das vielleicht am ehesten Sachen, die man mal aus dem Lager irgendwo mitgenommen hat. Kennen Sie vielleicht Hotelhandtücher jetzt nach dem Urlaub finden sich in Ihrem Koffer oder Büromaterial, was Sie stillschweigend auch für den Privatgebrauch nutzen. Das wäre so in diesem Bereich Sachdiebstahl. Die zweite Sicht dieses Gebotes, worauf zielt es? Auf Übervorteilung und Täuschung. Da gibt es verschiedene Aspekte, die in der Bibel genannt werden. Buch Deuteronomium zum Beispiel, das Vorenthalten des Lohns. Deuteronomium 24. Oder das Übervorteilen von jemand anders im Handeln. Das heißt, ich weiß, dass die Ware, die ich verkaufe, eigentlich nicht das Geld wert ist, aber weil der andere so blöd ist, verkaufe ich sie ihm halt zu dem Preis. Das nennt man Übervorteilung. Und das wird in Levitikus 25 angesprochen. Und dann wird angesprochen, das Ausnutzen von Situationen, um sich zu bereichern. Und zwar wird konkret angesprochen, wenn Menschen sich in Not befinden, diese Not auszunutzen. Als Beispiel wird genannt, dass Leute spekulieren, beispielsweise zur damaligen Zeit mit Getreide, spekulieren, das horten, um es dann, wenn die Not, die Hungersnot, weiter um sich greift, die Preise natürlich sich steigern und man ein besseres Ergebnis erzielt. Das wird zum Beispiel in Sprüche 11, 26 angesprochen. Und ganz interessant, unter diesem Bereich Vorenthaltung, Täuschung, auch das Vorenthalten des Zehnten gegenüber Gott. Das wird auch unter diesem Aspekt mit abgehandelt. Gott redet da auch tatsächlich von Stehlen. Er sagt, Vorenthalten dessen, was Gott gehört, ist auch ein Stehlen. Und wenn wir das auf heute beziehen, diese verschiedenen Dinge, dann stehen uns die vielleicht sehr schnell vor Augen, was das bei uns bedeutet. Und so latent schlechtes Gewissen haben, denke ich, die meisten in diesem Bereich, die irgendwie was damit zu tun haben. Und das liegt einfach daran, dass unsere Welt recht kompliziert ist. Versicherungsbetrug, Schwarzarbeit, das Finanzamt übers Ohr hauen, das sind so die geläufigsten Stichworte, die uns dann kommen und von denen wir in der einen oder anderen Situation sicherlich auch schon selber betroffen waren, ohne immer direkt zu wissen, was ist in der einen oder anderen Situation eigentlich recht. Ich begegne häufig Leuten, die mir so Situationen schildern und wo ich merke, wie kompliziert das manchmal ist. Gestern oder vorgestern war es, erzählte mir jemand, dass seine Frau in einem Arbeitsverhältnis steht und wenn sie sozusagen so viele Stunden dort arbeitet, wie es eigentlich verlangt würde, dann kommt sie aus diesem 400-Euro-Jobgefüge raus, dann kommt das im Endeffekt darauf hinaus, dass sie letztlich weitaus mehr Steuern zahlen muss. Sie kennen diese Prinzipien. Und dadurch sagte er dann zahlen wir im Endeffekt, wenn wir es ehrlich handhaben, zahlen wir dann letztlich drauf. Und stehen in der Klemme, dass die Chefin in dem Fall halt angeboten hat, das auf irgendeinem anderen Weg zu regeln. Und als Positivbeispiel, das habe ich hier schon mal erwähnt, ein Autohändler erzählt, dass sein Lagerleiter eine dicke Gehaltserhöhung verlangt hat. Und er sagt, aber was soll ich machen? Dieser Mann ist so ehrlich, der ist Christ. Und ich will den unbedingt behalten, weil der spart mir derart viel Geld, weil so wenig aus dem Lager wegkommt, dass ich sehr dankbar bin, den zu haben und deswegen bereit bin, ihm auch ein gutes Gehalt zu zahlen. Das Dritte, was in der Bibel vorkommt, ist Aneignung von geistigem Eigentum. Aneignung von geistigem Eigentum. Das kommt in einer natürlich anderen Form vor, als wir das heute jetzt so durch Möglichkeiten wie das Internet haben. Sondern da ist die Rede davon, dass Absalom beispielsweise, der Königssohn, Davids Sohn, die Herzen des Volkes seinem Vater wegstiehlt. Er stiehlt die Herzen des Volkes seinem Vater weg. Und letztlich diese Aneignung von geistigem Eigentum, oder man könnte sagen, in diesem Fall hier, ich raube dem anderen die Freiheit, selbst entscheiden zu können, das würde in der Bibel auch unter dieses Gebot fallen, du sollst nicht stehlen. Das würde im heutigen Kontext ganz aggressive Werbung betreffen, meine ich. Aber natürlich, das ist für uns vielleicht relevanter, wenn sie nicht gerade Werbetexter sind, dass wir Bilder, Texte, Filme und DVDs, Programme und Spiele vielleicht besitzen, die uns legalerweise nicht gehören. Und wo wir überlegen müssen, an dieser Stelle, wollen wir Gott folgen, seinem Gebot folgen, oder sind uns diese Dinge einfach so wichtig? Und das Letzte. Worauf zielt das Gebot? Was ist nicht damit gemeint? Ich denke, dass man bei vielen Dingen und auch bei Geboten im Besonderen den Bogen auch überspannen kann. Und da hat Martin Luther interessanterweise vorgewarnt. Er hat gesagt, man sollte bei solchen Geboten nicht zu eng werden. Und damit meinte er, dass es Leute in seiner Zeit gab, die sagten, wer nachlässig arbeitet, bestiehlt seinen Arbeitgeber beispielsweise. Oder wer billig einkauft, also beim Discounter kauft, würden wir heute sagen, der bestiehlt die Gesellschaft oder Ähnliches. Da können Sie, denke ich, haben Sie Freiheit zu überlegen, was Sie verantworten können, aber das fällt nicht direkt unter dieses Gebot. So, schauen wir uns das Wichtigere an, von der Kunst ehrlich zu sein. Von der Kunst ehrlich zu sein. Das Erste, was Sie dazu machen müssen, ist in einen Spiegel schauen. Die 10 Gebote sind gedacht. Eigentlich hat man sie immer so unter 3 Aspekten, die ich jetzt auch aufgreifen werde, gesehen. Und eins davon ist, dass die 10 Gebote gedacht sind von Gott, dass sie uns einen Spiegel vorhalten. Und ein Spiegel nutzt nur was, wenn man reinschaut. Und das sollten Sie heute Morgen tun. Also sozusagen auch für sich selber überlegen, brauchen nicht für jemand anders da denken, sondern ausschließlich für sich selber. Schau in den Spiegel. Als wir die Aktion Pro Christ mobil gemacht haben, das heißt mit kleinen Autos durch die Wetterau gefahren sind, da hatten wir unter anderem das Vergnügen, Politiker zu kutschieren. Und eine unserer Pro Christ mobil Fahrerin, die war recht dreist drauf, fand ich, aber es war trotzdem originell. Sie hat nämlich den Politiker, der bei ihrem Auto war, den hat sie gesagt, ob sie ihm ein paar Fragen stellen könnte zu den 10 Geboten. Und dann hat er gesagt, ja. Und dann hat sie gesagt, ob er beispielsweise jetzt schon mal eine kleine Unehrlichkeit sich erlaubt hat, eine Notlüge oder sowas. Und dann hat er halt gesagt, ja, das ist schon mal vorgekommen und so. Und dann sagte sie, ja, wissen Sie, wie die Bibel das nennt? Nein, sagte er, ja, dann sind Sie ein Lügner. Und so hat sie die einzelnen Gebote, ist sie mit ihm durchgegangen. Ich denke, dass das recht unangenehm war. Wünsche es Ihnen auch nicht, so ein Gespräch. Aber für sich selber können Sie so ein Gespräch durchaus führen, dass Sie überlegen, also sich sozusagen auch das von Gott erbitten, sich den Spiegel vorhalten zu lassen. Und dazu gehört, sich dem Urteil Gottes auszusetzen. Und das Urteil Gottes ist da eigentlich fast auch ein bisschen tröstlich. Wenn es in Römer 3, 23 heißt, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer, dann ist das einerseits eine Wahrheit, die Gott uns ins Gesicht sagt und sagt, also mach dir doch nicht vor, du seist moralisch so ein toller Mensch. Wenn ich dich anschaue, dann sehe ich, was in deinem Leben schon gelaufen ist und läuft. Mach dir doch nicht vor, dass du mit mir mit guter Moral kommen kannst, sagt uns Gott damit. Aber gleichzeitig ist es auch eine Entlastung, dass Gott sagt, es gibt einen anderen Weg als eben die moralische Perfektion. Es gibt einen anderen Weg, den du beschreiten kannst. Als Zweites glaube ich, ist es wichtig, und das ist gerade in diesen Zwickmühlen, in denen wir uns häufig befinden, die sind ja die, die uns vielleicht am meisten beschäftigen. Da müssen wir, meine ich, die eigenen Motive anschauen. Ich meine, dass es wichtig ist, sich darüber klar zu werden, bei den Dingen, wo sie unsicher sind in der Entscheidung. Unsicher sind, ist das eigentlich rechtens, was ich da mache? Soll ich das machen? Weil es ja Dinge gibt, die nicht nur schwarz und weiß sind, sondern eben grau sind in unserer Gesellschaft, in unserem Leben. Dann schau dir deine Motive an. Schau dir an, wer profitiert eigentlich von dem, was du da machst? Wer profitiert davon? Warum machst du das? Was ist dir an dieser Sache so wichtig, dass du das möchtest? Und dass du dabei daran festhalten willst. Und dass du diese Sache, die du vielleicht illegal erworben hast, auch behalten willst. Was ist daran so wichtig für dich? Also das geht auf die Motive ein, auf das, was dich bewegt hat, es zu tun. Das hilft dir, das Bild im Spiegel klarer zu sehen. Und dann, darauf habe ich eben schon angespielt, halte dich an Jesus als etwas, was, meine ich, auch wichtig ist, wenn wir in diesen Spiegel schauen. Es gibt ja Menschen, die sehr schnell dazu neigen, sich zu verdammen, und andere haben eine super dicke Haut. Ja? Die können sozusagen Unrecht nach rechts und links tun und merken es gar nicht. Und andere, die sind sehr, sehr sensibel und merken sofort, ihr Gewissen schlägt sofort an, wenn sie die kleinste Sache gemacht haben und haben vielleicht manchmal ein schlechtes Gewissen wegen Dingen, wegen derer sie kein schlechtes Gewissen haben müssten. Und da ist es in beiden Fällen, meine ich, wichtig, sich an Jesus zu halten und auch die unmissverständlichen Worte Jesu dazu zu hören. Einerseits zu hören, dass du vor Gott nicht bestehen kannst, so wie du bist. Deine Moral hat keinen Bestand vor Jesus. Es ist absolut unmöglich, damit vor Jesus zu bestehen. Jesus sagt, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, auch in diesem Aspekt, wenn du Geld anhäufst oder viel Eigentum dein Eigen nennst. Was hilft es dem Menschen, wenn du die ganze Welt gewinnst und Schaden nimmst an deiner Seele? Wenn du Schaden nimmst an deinem inneren Menschen? Du brauchst Jesus, wenn du mit deiner Schuld konfrontiert bist. Und wenn du merkst, dass du vor Gott nicht bestehen kannst, dann halte dich an Jesus. Das zweite Bild für die 10 Gebote ist das Siegel. Brich nicht das Siegel. Eine Versiegelung, sind die 10 Gebote zu verstehen. Sie sind sozusagen, waren im Alten Testament ein Treueversprechen zwischen Gott und den Menschen, zwischen Gott und dem Volk. Gott sagte, hier gebe ich euch das, was mir wichtig ist. Und ich möchte, dass ihr danach lebt, damit unsere Gemeinschaft, unser Zusammensein gelingt und auch euer Zusammensein untereinander als Menschen gelingt. Und im Neuen Testament bekommt das noch einen anderen Stellenwert, eine andere Bewandtnis. Zum einen eine andere Bewandtnis, weil die entscheidende Frage nicht ist, hast du die 10 Gebote gehalten, sondern die entscheidende Frage ist, hast du Jesus? Aber die 10 Gebote sind dennoch eine Hilfe auch für jeden Menschen, der sich an Jesus Christus hält und sagt, dass seine Gerechtigkeit natürlich von Jesus herkommt und nicht von den 10 Geboten. Der darf trotzdem sagen, die 10 Gebote sind für mich ein Siegel. Es wird im Neuen Testament davon gesprochen, dass wir versiegelt sind mit Heiligem Geist. Dass wir sozusagen in dem Moment, in dem Jesus Christus in unser Leben kommt, drückt Gott sozusagen sein Siegel auf dieses Leben und sagt, das ist versiegelt für die Ewigkeit. Das ist versprochen für die Ewigkeit. Dieses Leben, was du lebst und was du an Jesus anvertraut hast, das ist an Gott versprochen, versiegelt für ihn. Und der Heilige Geist, der dir in diesem Moment gegeben ist, der hat eine Aufgabe in deinem Leben, die genau auf dieses Zusammensein, dieses Gestalten deines Lebens hinausläuft. Und deshalb sagt Jesus das, als er vom Heiligen Geist spricht, sagt er, dieser Geist, der wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der wird euch in alle Wahrheit leiten. Dieser Geist ist sozusagen nicht nur Versiegelung für uns, sondern ist auch jemand, der in unserem Herzen das Regiment führt und sagt, Achtung, hier begehst du etwas gegen Gottes Willen, korrigiere das, entscheide dich um, korrigiere diese Fehlentscheidung, bitte. Ja, so ist das auch vom Alten Testament her schon angekündigt. Ich schreibe euch meine Gebote in euer Herz, sagt Gott, und meint damit den Heiligen Geist. Meint damit, dass Gott selbst einzieht und sagt, was in unserem Leben laufen soll und was nicht. Und wenn wir über das Siegel sprechen, dann glaube ich, ist unsere Aufgabe, unser Herz zu bewahren. Bewahre dein erneuertes Herz. Und zwar glaube ich, gerade in diesem Blick auf diese Möglichkeit, sich fremdes Eigentum anzueignen, ist das Vertrauen, das Gott uns versorgt, ganz massiv gefragt. An der Ursache steht nicht in der Regel, dass unsere Moral so schlecht ist, glaube ich, sondern oft, dass wir angesichts unangenehmer Forderungen uns nicht vorstellen können, dass Gott uns trotzdem versorgt. Dass wir letztlich dieses Vertrauen im Alltag, dass Gott sorgt für uns, auch in finanziellen Belangen sorgt für uns, letztlich nicht aufbringen und meinen, dass wir das doch besser selber deichseln. Dass wir doch eigentlich darin besser selber klarkommen. Und deshalb ist das Herz bewahren, dieses Siegel nicht zu brechen, eine Frage an unser Vertrauen, darauf, dass Gott letztlich uns versorgt. Und damit auch bewahre dein Herz, dass ich mich nicht danach ausrichten kann oder danach mein Leben gestalten kann, wie meine Umwelt diese Fragen löst. Das ist nicht ausreichend, um das eigene Herz an dieser Stelle zu bewahren. Und deshalb auch unter diesem Brich nicht das Siegel, höre auf die Stimme des Heiligen Geistes. Ich denke, dass der Heilige Geist in uns bekannt ist mit seiner Stimme. Wenn Sie mit Jesus Christus leben, dann werden Sie das auch in Ihrem Innern verspürt haben. Die Schwierigkeit ist manchmal, dass wir sozusagen auch unsere Gewissensstimme kennen. Und natürlich ist manchmal die Situation gibt, dass unser Gewissen auch uns eine Fehlinformation gibt, weil es an irgendeiner Stelle schon mal fehlgeleitet war. Und dennoch ist das für uns, die wir auch länger mit Jesus Christus zusammenleben, ist das Gewissen, dadurch, dass es geformt wird vom Heiligen Geist, ein guter Gradmesser, um zu merken, hier läuft irgendwas schief. Hier ist irgendwas nicht in Ordnung in meinem Leben. Dann schlägt mein Gewissen an. Und da auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören und zu sagen, ja, ich möchte das hören, was du mir sagst, ist dann ganz wichtig. Und dann heißt das, von der Kunst ehrlich zu sein, natürlich auch Fehlentscheidungen zu korrigieren. Dass ich sage, okay, ich glaube, ich muss mal ausmisten bei mir zu Hause, meinen Computer ausmisten und meine DVD- oder CD-Sammlung, die Festplatte räumen oder Ähnliches. Vielleicht verschiedene Sachen, die Ihnen auch bewusst geworden sind, dass Sie überlegen, an welcher Stelle muss ich eine Entscheidung, die ich getroffen habe, nochmal revidieren und sagen, okay, da habe ich etwas zu korrigieren. Und die dritte Seite des Gesetzes oder der Gebote ist, dass es als Riegel gedacht ist. Benutze die Riegel. Das bedeutet, es ist gedacht auch als eine Möglichkeit, der Sünde eine Barriere entgegenzusetzen. Nicht zu schnell in die Sünde zu fallen. Darum sind die Gebote da. Und deshalb benutze die Riegel. Eine Mutter war mit ihrer Tochter unterwegs in der Stadt und dann sagte die Tochter, oh, schau mal, in diesem Café dort vorne, da gibt's noch diese herrlichen Donuts. Und dann sagte die Mutter, oh ja, das stimmt, lass uns mal schnell die Straßenseite wechseln. Und dann sagte die Tochter, wieso denn die Straßenseite wechseln? Die sind doch das Café ist doch auf dieser Seite. Und dann sagte die Mutter, ja, wenn ich so nah dran vorbeigehe, dann schaffe ich es vielleicht nicht, dran vorbeizugehen. Und deshalb schlage ich lieber einen größeren Bogen. So ist das manchmal, ohne daraus ein Gesetz zu machen, wichtig, dass wir die Straßenseite wechseln, dass wir ein bisschen Abstand halten von dem, was uns in Versuchung bringt. Und da glaube ich, hat Geld, und das haben Sie sicherlich schon gemerkt, wirklich eine Eigendynamik. Es kann uns sehr stark beschäftigen, auch unsere Gedankenwelt sehr stark beschäftigen. Geld oder Anschaffung oder etwas, was wir besitzen möchten. Und deshalb ist das manchmal gut, ohne dass man daraus jetzt wieder ein Gesetz macht. Aber als persönliche Entscheidung zu sagen, ich halte da ein bisschen Abstand von. Ich gucke, wenn ich weiß, dass diese Sache einfach für mich eine Gefährdung ist, dann halte ich da einfach ein bisschen mehr Abstand, als es vielleicht geboten ist oder für andere wichtig ist. Von der Kunst ehrlich zu sein, schauen wir uns mal die einzelnen Riegel an. Der erste Riegel, den ich gefunden habe, heißt einfach Danke. Ich glaube, dass Dankbarkeit eine unglaublich starke Waffe ist, die Gott uns gibt. Eine unglaublich starke Waffe in verschiedenen Lebenssituationen, auch in der Lebenssituation, wenn wir in Versuchung geraten, uns etwas anzueignen, was nicht unser ist. Denn Danke bedeutet, dass ich das genieße, was ich habe, mich an dem freue, was Gott mir schenkt. Und es gibt ja immer wieder Glücksforscher und Glücksuntersuchungen, und wenn man das liest, das ist immer wieder verblüffend, dass wenn Leute gefragt werden, was ist eigentlich das größte Glück, dann überlegen die Menschen meistens und sagen viele, ja, so frisches Brötchen und Kaffeeduft am Samstagmorgen oder sowas, ja, also eigentlich Sachen, die man sich durchaus leisten kann, ja, ohne zu stehlen. Also das heißt, das, was wir haben, ist auch schon etwas, was uns wirklich von Herzen dankbar stimmen kann, was uns erfreut, was uns zum Genießen geschenkt ist. Und je dankbarer, je genussvoller jemand sozusagen seinen Alltag nehmen kann und das, was ihm geschenkt ist, desto besser ist es. Desto besser ist es. Ich glaube, dass Gott sich daran freut, wenn wir unser Leben genießen mit dem, was er uns schenkt. Von Herzen das genießen, was er uns gegeben hat. Ich glaube, das ist eine gute Lebensdevise, die Gott gefällt. Und dann, der zweite Riegel heißt, arbeite selbst. Arbeite selbst. In Epheser 4 wird das angesprochen, Epheser 4, 28. Da wird das Leuten in der Gemeinde gesagt, die aus irgendwelchen Gründen nicht mehr arbeiten gingen oder noch nie Arbeit gefunden hatten. Die hatten sozusagen Stehlen zum Handwerk und waren dann zum Glauben gekommen. Und Paulus spricht die dann besonders an und sagt, wer vorher gestohlen hat, der soll das jetzt nicht mehr machen, sondern der soll mit eigenen Händen arbeiten und sich seinen Lebensunterhalt verdienen. Der schaffe das mit eigenen Händen. Und ich glaube, das ist wirklich eine gute Rezeptur, wirklich das auch sich selbst zu erarbeiten. Wenn Sie etwas haben möchten und Sie oder ihr auch als Jugendliche ein Programm oder ein Spiel oder irgend sowas haben wollt, dass ihr daraufhin spart und arbeitet und das aus sozusagen dem Selbstverdienten euch anschafft, ist wesentlich gesünder und besser, als es illegal zu beschaffen und es mit schlechtem Gewissen zu spielen. Und dann der dritte Riegel, reich sein bei Gott. Reich sein bei Gott. Jesus spricht davon, dass wir Schätze im Himmel sammeln können. Und das hat auch sehr viel damit zu tun, wie unser Herz schlägt. Also hat sehr viel damit zu tun, mit welcher Lebenseinstellung auch Gott gegenüber wir durch unser Leben gehen. Wie wir das empfinden, was Gott uns schenkt. Paulus beschreibt mal dieses Lebensgefühl eines Christen in 1. Korinther 3, Vers 22 so, euch gehört die ganze Welt. Euch gehört die ganze Welt. Euch gehört alles, weil es eurem Vater im Himmel gehört. Das bedeutet jetzt nicht, dass ihr mit der Einstellung in Geschäfte geht und sagt, also es gehört mir sowieso, ja. Aber mit diesem Lebensgefühl, dass uns alles gehört in Jesus Christus, die ganze Schöpfung für uns atmet und da ist, das ist ein Lebensgefühl, was Gott uns schenken will. Reich sein bei Gott. Sie kennen vielleicht diese Geschichte eines Chinesen, eines Christen, dem aufgrund seines Glaubens weitestgehend seine Vermögen genommen wurden und er hatte eine relativ kleine Hütte, die man ihm ließ und ein relativ kleines Grundstück. Und die Leute, die er von vorher kannte, die spotteten darüber und sagten, ja, kommt dir das nicht auch vor wie so ein kleines Handtuch, was du da hast? Ja, sagte er, das stimmt schon, dass es nicht so breit und nicht so lang ist. Aber schaut mal, wie hoch es ist. Es war seine Möglichkeit auszudrücken, dass er sich als Beschenkter sieht durch seinen Vater im Himmel, durch das, was er hat. Und der vierte Riegel, großzügig geben. Denn, das ist ganz interessant, Epheser 4, Vers 28 geht weiter. Diese Aufforderung, die ich vorhin nannte, die Paulus hat, jeder soll für seinen Lebensunterhalt selbst arbeiten. Und dann kommt der Zusatz, er soll so viel verdienen, wenn möglich, in Klammern, dass für andere auch noch etwas übrig ist. Ja, es ist ein Ziel Gottes, es ist nichts Verdrehtes dabei, viel Geld zu verdienen. Aber es ist Gottes ausdrücklicher Wunsch, dass wir damit großzügig umgehen. Ron Sider, ein Amerikaner, der viel auch über solche Themen geschrieben hat, über bewusstes Leben, schreibt einmal, verdiene viel, verbrauche wenig, horte nichts, gib großzügig und feiere das Leben. Ich meine, mit dem Horte nichts, da haben wir natürlich Schwierigkeiten. Es wird uns ja immer anders gesagt. Aber diese Lebenseinstellung, die hier dahinter steckt, finde ich sehr, sehr gut. Und denke, dass sie sich mit dem, wie Gott unser Leben sieht, auch deckt. verdiene viel, verbrauche wenig, horte nichts, gib großzügig und feiere das Leben. Und insoweit sind das die Möglichkeiten, meine ich, wie wir ehrlich leben können. Die Kunst, ehrlich zu leben, in den Spiegel zu schauen und sich damit konfrontieren zu lassen, auch was Gott bei uns sieht. Dieses Siegel der 10 Gebote oder auch dieses Gebotes zu sehen und nicht zu brechen, sondern auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören und die Regel zu benutzen, die uns zu einer großen Dankbarkeit führen sollen. Amen. Ich möchte gern mit Ihnen beten und Sie können dazu sitzen bleiben. Jesus, wir danken dir für deine Gebote, deine Hinweise für uns, für deinen Wunsch, dass wir Schätze im Himmel sammeln und dass unser Leben miteinander von guten Geboten geprägt ist. Und wir wollen vor allen Dingen lernen, dass wir nicht nur Gebote halten aus einem vielleicht schlechten Gewissen oder weil wir uns moralisch verpflichtet fühlen, sondern lernen, so zu leben, wie du uns das ermöglichst. Als Menschen, die zutiefst dankbar sind für das, was sie haben. Als Menschen, die in ihrem Inneren sich geborgen und sicher fühlen, weil du versorgst. Und als Menschen, die wissen, dass sie schuldig werden und dennoch wissen, dass du in deiner Gnade, du Jesus, zu uns gekommen bist, dass wir trotzdem vor dir als Gerechte dastehen. Und dafür danke ich dir von Herzen. Amen.